Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wie immer werden wir uns in vier Teilen mit einem Überthema beschäftigen. Das Überthema ist dieses Mal Mitte. Wir werden in letzter Zeit wahrscheinlich noch mehr mit dem Mitte-Thema berieselt von diversen bürgerlichen Massenmedien und neoliberalen Spindoktorinnen wie in den Jahren vorher, weil sie offensichtlich Angst davor gekriegt haben, dass es wieder was geben könnte, was links ist und nicht nur was rechts der Mitte ist. An den Mikrofonen für euch sind heute
der Stefan,
der Max,
der Dieter
und Axel. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, wir haben bei unserem letzten Podcast eine Rückmeldung gekriegt, wo sind die Frauen? Das ist eine völlig berechtigte Frage. Ich kann es für heute erklären, die älteren Genossinnen in unseren Reihen haben das Privileg, schon in Pension zu sein und sind auf Urlaub. Und der Genossin, die heute unbedingt dabei sein wollte, irgendwie hat das klassische Schicksal von Frauen ereilt, sie musste mit ihrem Kind zum Arzt. Das sind die Realitäten, denen wir leider auch gesellschaftlicherseits untergeordnet sind irgendwie und die wir trotz all unseres Willens nicht ändern können. Dazu wird es eine grundlegende Änderung der Ökonomie in dieser Gesellschaft geben irgendwie. Und da ist gerade das Thema Mitte hervorragend. Fragen wir uns einmal, was ist denn Mitte überhaupt? Ich sage manchmal in Diskussionen mit Neoliberal, Mitte ist nichts anderes als das, was zwischen oben und unten oder links und rechts gibt. Weil Mitte ist schon in der Statistik das, was man eigentlich errechnet. Ja, also die Mitte per se ist eigentlich kein Wert, den es gibt. Ja, es gibt Werte, die Extreme, die sogenannten, wie man das in der Statistik nennt. Und das, was da in irgendeiner Art in der Mitte liegt, das ist die Mitte. Also die Mitte selber ist eigentlich nichts.
Ist schon richtig, ja. Historisch gesehen natürlich hat das auch einen Ursprung, warum man gerne Mitte ist. Wenn man sich überlegt, früher in der Feudalherrschaft hat es den Adel gegeben und die Untertanen. Und da eine neue Mitte zu bilden, etwas, was weder jetzt adelig noch untertan ist, also in Wirklichkeit reden wir von dem aufkommenden Bürgertum, das sich gern natürlich als Mitte sieht, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht Mitte ist. Ja, also das heißt mit anderen Worten, es geht auch darum, hier diesen Begriff zu entzaubern. Es ist natürlich klar, dass auch in unserer heutigen Zeit sich sehr viele Menschen, egal welcher gesellschaftlichen Schicht oder welcher gesellschaftlichen Umfeld sie angehören, sich gerne als Mitte sehen. Weil wer will schon irgendwo am Rande sein? Wer will schon irgendwo extrem sein vielleicht sogar? Ne? Also der Mitte-Begriff ist ein sehr kalmierender und ein sehr harmonischer. Und deswegen ist natürlich auch klar, dass politische Parteien immer diese politische Mitte auch bemühen und uns allen einreden, dass es diese Mitte gibt. Und am besten sind wir da alle drinnen. Weil dann machen wir Politik für die Mitte und dann machen wir Gesetze für die Mitte und dann machen wir
die normalen.
Für die normalen, genau, wie eine Landeshauptfrau unlängst meinte, die normal denkende Mitte, genau. Also das heißt mit anderen Worten, das ist erklärbar. Historisch gesehen kommt es aus einem anderen Eck, nämlich aus dem bürgerlichen Eck. Ob das heute noch von Relevanz ist, sei dahingestellt, kann man diskutieren. Spannend ist, was es für unsere heutige Zeit halt bedeutet, wenn es überhaupt was bedeutet, so wie du gesagt hast.
Ich möchte ergänzen, wahrscheinlich ist Mitte auch für sehr viele ein subjektives Sicherheitsgefühl. Ich bin nicht dort auf dem Rand, ich bin nicht da auf dem Rand, ich kann nirgendwo rausfallen, das sind die Assoziationen, die damit verbunden sind und das gibt Menschen einfach Sicherheit weg von den Rändern, so wie du es eher schon formuliert hast, irgendwie sozusagen, irgendwie um quasi in Sicherheit zu sein.
Das lässt sich wahrscheinlich mit unten und oben am leichtesten erklären, psychologisch, weil wer will schon zugeben, dass er arm ist oder vielleicht die Wohnung verlieren konnte oder was auch immer, was ja so klassische Synonyme für unten sind. Und wer will schon Kapitalist oder superreich sein irgendwie? Ich meine, es gibt ein paar Leute irgendwie, die größenwahnsinnig sein, aber die meisten fühlen sich wohler. Das sieht man ja bei diesen lustigen Umfragen. Selbst Milliardäre definieren sich noch als Mitte. Und wie es ein ehemaliger Bundeskanzler hat, irgendwann einmal Mitte zwischen, weiß ich nicht mehr, Armutsgefährdungsschwelle und 1 Million Einkommen. definiert.
Breite Mitte ist das
dann. Ja. Sehr breite Mitte, genau, weil ich glaube mit 1000, was ist jetzt die Armutsgefährdungsfälle, 1200 irgendwas, wenn ich es richtig im Kopf habe, lebt man doch ein bisschen anders wie mit einer Million. Man lebt schon massiv anders, wenn man 3000 oder 5000 Euro hat irgendwie. Ja.
Jo. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, so wie ich zum Beispiel ein bisschen ärmer aufgewachsen bin, aber ja, ich habe Lehre gemacht, weiß ich nicht, ich habe einen Job, gut bezahlten Job und nachher dann, ja, ich habe mal was aufgebaut, bin ich dann in der Mitte des Lebens angekommen oder weiß ich nicht, muss ich mich dann noch dann neu definieren?
Ja, du bist, bei euch gibt es ja klassische Mitte, ne? Es gibt den Lehrling, es gibt den Gesell, es gibt den Master, der Gesell, ja, oder Facharbeiter. Der, okay, ist die Mitte quasi, okay, wenn du von dieser Logik, ja, ausgehst. Also wenn du das zwischen oben und unten ansiedelst. Ne?
Okay. Aber das ist schon was Wichtiges, was du sagst, wenn du zwischen oben und unten ansiedelst. Ja? Also wir werden ja in weiterer Folge nicht nur von der ökonomischen Mitte reden, sondern natürlich auch von der politischen Mitte, in der Ausrichtung, was ist links, was ist rechts. Ja? Das spielt natürlich durchaus auch eine Rolle. Das Ganze ist der Begriff der Mitte ist mehrdimensional zu sehen. Ja? Und das wird auch noch spannend zu sein, gibt es eine politische Mitte? Also die Frage ist jetzt da, wir haben gerade vorher davon gesprochen, diese bürgerliche Mitte, die ja ursprünglich so etabliert wurde zwischen Adel und Untertanen, ob die noch relevant ist, ob die überhaupt existiert, ob es hier eine Zuspitzung gibt in, ich nenne es jetzt einmal marxistisch, in Besitzende und Besitzlose. Man könnte auch sagen, in Preismacher und Preisnehmer, man könnte auch sagen, Bourgeoisie und Proletariat, wie auch immer das man definieren möchte. Aber natürlich gibt es auch diese Zuordnung der politischen Mitte. Und auch da ist es ja das Phänomen, so wie du Max gesagt hast, dass man sich da nicht exponieren will, nicht am Rand stehen will, sondern in der Mitte sein möchte, um, wie hast du so schön gesagt, um nicht rauszufallen auf irgendeiner Seite. Ja? Das heißt also, auch das ist ja ein Konstrukt, auch diese Mitte können wir diskutieren, ob die existent ist, ob es die gibt. Man spricht ja auch in der politischen Diskussion immer rechts der Mitte, links der Mitte. Naja, wenn es die Mitte gibt, kann das ja durchaus zutreffend sein. Die Frage ist, gibt es die? Ja, das wird eine spannende Frage,
die zu klären. Ich halte ja die politische Mitte irgendwie sozusagen bis zu einem gewissen Grad für eine andere Umschreibung für politischen Opportunismus. Das nicht festmachen wollen, irgendwie sozusagen, wo stehe ich, wo gehöre ich dazu, irgendwie sozusagen gefördert durch die Entideologisierung, die vor allem in den 80ern und 90ern irgendwie sozusagen passiert ist, irgendwie sozusagen war dieses apolitisch sein oder politisch in der Mitte stehen ja irgendwie bei ganz vielen Menschen ganz massiv Thema. Unterm Strich, wenn man es aufbricht, bleibt es für mich bis zu einem gewissen Grad ein Opportunismus, wo sich Menschen nicht bekennen wollen, wo wir wieder dabei sind, sie wollen nicht anecken, sie wollen nicht auffallen, irgendwie sie wollen unbehelligt von einer meiner Meinung nach immer wieder notwendigen politischen Positionierung zu sein, um bloß nirgendwo anzustreifen.
Sie machen es, also die Leute, was immer sagen, so, ja, ich bin Mitte, weißt du, mal einmal habe ich die Meinung, gut, dann gehe ich wieder darüber, na, dann bin ich wieder in der Mitte und das merkst du auch, wenn du mit Freunden diskutierst und nicht nur im Stammtisch oder irgendwo anders, ja, so, ja, na da habe ich mal die Meinung und nachher dann irgendwann tun sie es wieder ändern, ja, na, und sagen dann auch so, ja, ich bin eher mehr Mitte oder dann da und ah, du bist wieder dort, ja, das hört man auch immer wieder raus.
Fähnchen im Wind quasi. Ja. Aber was du vorher angesprochen hast mit deinem Bildungsweg, Stefan, irgendwie, wenn man sich Bildungswege anschaut in Österreich, dann gibt es ja auch da eine Widerspiegelung. Ihr seid nicht viel, reden noch von der Mittelschule.
Hm? Stimmt.
Ja? Wobei eigentlich niemand mehr klar ist, was damit gemeint ist, weil die Mittelschule war ja ursprünglich das zwischen Volksschule und Oberstufen. Im Volksmund hat es sich aber sehr weit verbreitet, dass damit das Gymnasium per se gemeint wird. Oder?
Ich sage heute noch Mittelschule zu meinem gymnasiastischen Bildungsweg. Ja. Meine liebe Freundin, die Lehrerin in einer AHS ist, korrigiert mich immer. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wie sie korrekt heißt, die AHS im Moment. Ich sage weiterhin, also das stützt nur das, was du sagst, ich sage weiterhin Mittelschule.
Ja. Na, AHS einfach.
Wahrscheinlich, nein, es nur gibt einen ganz komplizierten lateinischen Namen, aber es ist
eigentlich. Ja, aber. Nur es ist halt nicht nur AHS, sondern alles, was die Hauptschule waren, ja, oder die NMS, genau, ist Neudeutsch genannt werden, irgendwie, Neue Mittelschule. Man muss scheinbar alles in die Mitte rücken, irgendwie da auch natürlich, um diese grausige Differenzierung, die es in Wirklichkeit gibt, dass Kinder mit 10 Jahren eigentlich selektiert werden. Es ist ja nichts anderes irgendwie. Die Depperten, die kommen in die Hauptschule. Das war früher, oder früher hat es noch den B-Zug und den A-Zug gegeben in der Hauptschule. Waren die ganz Depperten, ne? Und dann gibt es halt die, die ein bisschen gescheiter sind, die besser verwertbar sind fürs Kapital, die sollen ein bisschen mehr Bildung kriegen irgendwie. Die dürfen deswegen ins Gym gehen. Aber da hat es ja in Wirklichkeit keine Mitte gegeben, weil wenn du abgeschoben warst in die Hauptschule, hast du, okay, ganz wenige haben es von der Hauptschule noch in eine BHS geschafft, sei es eine HTL, HTLA oder was auch immer. Aber für die meisten war der Bildungsweg dann versperrt.
Ja. Wobei es natürlich nicht die Depperten und die Nicht-Depperten waren, sondern das waren die mit Göttaschl und die ohne Göttaschl.
Genau. Bildung ist ja, wie wir alle wissen, irgendwie sozusagen, oder die Bildung, die Mensch erfährt, ist ja ganz stark von seiner Sozialisation, von seinem Umfeld, von all diesen Dingen abhängig. Also quasi ein Geburtsrecht.
Vom Göttaschl des Elternhauses. Es ist natürlich, ich habe jetzt absichtlich bewusst irgendwie polemisiert.
Muss auch sein, um Dinge plastisch zu machen.
Ja, um einfach klarzustellen, dass es einfach idiotisch ist, weil mit 10 weißt du überhaupt nicht irgendwie, wo sie wer hin entwickeln kann. Welches Kind war es mit 10 Jahren wirklich genau? Natürlich haben alle ihre Träume. Ich würde gern Lokführer werden oder Ingenieur oder Raumfahrer oder Fußballstar oder Rapper oder was der Kuckuck, was es auch immer gerade ist irgendwie, aber sagen wir uns ehrlich, wer weiß mit 10 wirklich, was der richtige Weg für ihn oder sie ist.
Auch auf der Gefahr hinauf, dass wir jetzt ein bisschen abgleiten, aber mir ist trotzdem wichtig, das zu erzählen. Ich hatte das seltsame Vergnügen einmal mit dem Josef Taus, also ÖVP-Vorsitzender zur Zeit Kreiskis, zu diskutieren, und er hat über Bildung gesprochen und über Bildungsmigration, also dass Menschen in Österreich ausgebildet werden und dann das Land aber verlassen, und das heißt, wir investieren quasi in diese Personen und diese Bildung ist aber dann weg, weil sie nicht in Österreich quasi verwertet wird. Und was er gesagt hat, hat eigentlich Hand und Fuß gehabt, und ich habe mich gar nicht weit weg gefühlt, und ich habe ihn dann nachher unter vier Augen gefragt, wenn er das schon so sieht, bildungspolitisch, was ihm dann an der Bildungspolitik des Bruno Kreisky so gestört hat. Und seine Antwort war eine entlarvende. Er hat gesagt, die Bildungspolitik des Bruno Kreisky störte die Selektion. Also das ist bürgerliches Denken pur. Ja, es geht um die Selektion, es geht um das Aussortieren. Die Guten ins
wie sagt man? Töpfchen.
Töpfchen und die Schlechten ins Gröpfchen, ja. Genau. Also das heißt, es geht um diese Aufspaltung der Gesellschaft, dieses Heranbilden der Führungseliten, die haben verflucht, also die haben die Geschicke des Staates zu lenken, und der Rest hat verflucht, nochmal dankbar zu sein. Das ist bürgerliche Bildungspolitik. Und jetzt haben wir, ist es vielleicht doch gar nicht so weit weg vom Thema, weil man sieht hier, dass die Mitte da schon ganz eng wird. Ja? Also wer jetzt da in dem Modell, in diesem Bildungsmodell noch eine Mitte sieht, das wird schon schwierig zu interpretieren. Trotzdem tun wir alles dafür, dass medial und kommunikativ eben alles in diesem Sammelbegriff Mitte subsumiert wird.
Ich möchte es vielleicht ein bisschen anders formulieren als du. Irgendwie sozusagen ist es die Frage, ob es jetzt irgendwie sozusagen tatsächlich eine Selektion ist, das würde ich ja eher verneinen, sondern ich glaube, es ging da eher um ein nicht durchlässig Halten des Systems. Ja, also so wie man eben wie es eh nur immer Faktum ist, eben wie wir gerade vorher gesagt haben, irgendwie sozusagen, dass Bildung und Ausbildung irgendwie eine Frage des soziobiografischen Backgrounds ist, irgendwie sozusagen. Verhindert das bestehende Bildungssystem natürlich auch gut, irgendwie sozusagen, dass es da irgendwie an entscheidenden Positionen zu einer durch gesellschaftlichen Durchmischung kommt, in dem immer nur die gleichen Leute, die eh schon irgendwie sozusagen privilegierte Positionen einnehmen, auch sich in diesem System.
Ja, aber Elitenbildung, das ist genau das, was ich gesagt habe.
Ja, aber das hast du auch damals gehabt, wie ich auch Hauptschule nachher dann Lehre gemacht habe. Ja, manche sind halt Schule weitergegangen, hast auch früher gehabt, was ich nicht. Ich habe mal irgendwo Werbung gelesen, 70er, 80er Jahre Karriere mit Lehre. Ich mach deine Lehre, deine 3-4 Jahre, dann machst Meister, ja, Werkmeister, was auch immer, dann kannst vielleicht weitergehen. Ja. Manche sagen, na, heutzutage sagen manche, na, mit deiner Lehre schaffst du nichts mehr. Sag ich, wieso nicht? Na, weil da wirst du zu wenig bezahlt oder schlecht ausgebildet. Sag ich, wieso? Das kannst du ja selber ausrichten. Ja. Und da sind wir dann auch schon wieder die Leute, ich kenne jetzt von mir von der Firma, ja. Ich habe bei mir Leute, die sind HTL-Absolventen, die arbeiten in der Technik. Ja, wenn die zu mir runterkommen, der steht davor, was ist das? Denk mal. Entschuldigung, du hast studiert. Höher, besser gebildet. Der kennt sich nicht so aus.
In Wirklichkeit geht es da gar nicht um Mitte irgendwie. Man spricht ja bei Frauen oft von der sogenannten gläsernen Decke, und ich glaube, dass diese gläserne Decke genauso für, wie man es auf Neudeutsch gern formuliert, für die bildungsfernen Schichten vorhanden ist, weil da einmal zu einer höheren Bildung, ich will ganz bewusst nicht bessere Bildung sagen, zu einer höheren Bildung zu kommen. Da gibt es genauso eine massive gläserne Decke. Wie viele Leute, die aus einer Familie von Menschen kommen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, die also einen sehr niedrigen formalen Bildungsabschluss haben, wo es wenig Geld daheim gibt, wo die Eltern keine Möglichkeit haben, ihre Kinder beim Lernen zu unterstützen und so weiter. Wie viele von denen schaffen es zu einem Uni-Abschluss? Das ist noch immer die fucking Realität.
Das ist ganz sicher richtig. Also gerade diese Transparenz in der Bildung, das hat viele Gründe. Und ein ganz starker Grund ist natürlich irgendwie sozusagen die ökonomische Situation von Menschen, die halt jetzt irgendwie sozusagen keinen hohen formalen Bildungsabschluss haben, weil damit halt sehr oft da irgendwie sozusagen ein niedriges finanzielles Einkommen verbunden ist. Und damit irgendwie sozusagen tust du natürlich auch schwer für Studium, weil Studium kostet Geld. Das Studium kostet gar nicht wenig Geld, irgendwie von Lernmaterialien etc., von Studiengebühren und dann halt auch den Unterhalt irgendwie sozusagen zum Bestreiten des täglichen Lebens, den man so braucht, und den muss man sich leisten können.
Ja, aber gerade im Bildungsbereich sieht man, finde ich, brutal, wie die Mitte wegbricht irgendwie. Ja, weil du hast Menschen, die haben eine Berufsausbildung, also die sind den Weg gegangen, nicht lange in die Schule zu gehen, und haben eine qualifizierte, sehr oft manuelle, aber nicht nur manuelle Berufsausbildung, und es gibt die Studierenden. Und das, was früher quasi die Mitte war, die gar nicht so wenigen Menschen, die direkt nach der Matura, egal welcher Form von Matura, in einer Bank, in einer Versicherung, in einem technischen Zeichnerbüro, in einem Architekturbüro, wenn man HTL gemacht hat, oder die Hackler, die nachher in einer Buchhaltung angefangen haben, was auch immer, irgendwie diese Mitte der Bildung, die gibt es de facto nicht mehr irgendwie, weil die ganzen Jobs, die du früher relativ leicht gekriegt hast, mit nur Matura, und mit früher meine ich nur vor 20, 30 Jahren, wir reden jetzt nicht von einem Jahrhundert oder so, ja, diese Jobs gibt es de facto nicht mehr, ja.
Da glaube ich, müssen wir eben mal generell ein bisschen bei der ganzen Mitte-Diskussion ein bisschen aufpassen, irgendwie sozusagen, weil, wie man jetzt irgendwie sozusagen eben ja auch da sieht, irgendwie sozusagen, reden wir oder ist diese Mitte-Frage ja immer ganz stark von der Ökonomie abhängig. Also die passiert nicht irgendwie sozusagen, also die Bildung kann ich mir ja nicht aussuchen, sondern da muss ich mich nur meinen ökonomischen Möglichkeiten strecken. Ja, jetzt kann man sagen, natürlich, es gibt ja auch Studienbeihilfen irgendwie sozusagen für Menschen mit Studieren. Dank Bologna wissen wir aber alle irgendwie sozusagen, die ein bisschen einen Einblick haben, machbar sind die meisten Studien in der Zeit, wo es noch ein Stipendium dafür kriegst, ja, einfach nicht. Und dann ist die Frage, was dann? Ja.
Seit Bologna, also in der Zeit, wo ich studiert habe, ich sage ganz ehrlich, es war sie relativ locker ausgegangen. Und du musst ja jetzt gar nicht, so, du musst jetzt auch nicht mehr leisten wie damals irgendwie. Das Problem ist einfach die Verschulung des Universitätssystems mit Step und Stay-Up, dass du einfach Sachen in einer bestimmten Reihenfolge machen musst, aber es werden gar nicht genug Lehrveranstaltungen angeboten. Also selbst Leute, die wirklich sie ordentlich reinhauen und Leistung bringen, es geht sie einfach nicht aus, weil das System es nicht möglich macht.
Auch auf die Gefahr hinauf, mich unbeliebt zu machen. Jetzt diskutieren wir schon eine Zeit lang über die Bildungsmitte, die vielleicht eine neue Dimension der Mitte noch sein mag. Wir haben aber auch schon angemerkt, es gibt den Begriff der ökonomischen Mitte und es gibt den Begriff der politischen Mitte. Vielleicht kann ich noch einen Spielball ins Spiel bringen, die gesellschaftliche Mitte. Was könnten das zum Beispiel sein? Das ist ja auch eine spannende Frage. Gibt es die vielleicht? Haben wir da vielleicht mehr Klick als bei der politischen oder bei der ökonomischen Mitte? Weil was mir als erster dazu einfällt, zur gesellschaftlichen Mitte, das wäre ja im Bestfall jene Menschen, die die Gesellschaft tragen. Also sprich diejenigen, die die Werte schaffen. Diejenigen, die quasi das ganze Werkel am Laufen halten, so damit die Gesellschaft, so wie wir sie kennen und lieben gelernt haben, weiter existieren kann. Also in Wirklichkeit sind das die arbeitenden Menschen, die Gesellschaft schultern und tragen und voranbringen. Könnte das eine Mitte sein? Könnte das eine Begrifflichkeit sein, mit der wir leben können?
Der Dieter hat uns jetzt gerade einen wunderbaren Cliffhanger aufgelegt. Wir werden uns nämlich in den...
Nicht abgesprochen übrigens.
Nicht abgesprochen, bei uns ist wie immer nichts gescriptet, es wird da nichts geschnitten. Wir werden uns genau mit diesen Fragen, mit der gesellschaftlichen, mit der politischen, mit der ökonomischen Mitte in den weiteren Teilen dieser Podcast-Serie beschäftigen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einmal auf jeden Fall unsere Facebook-Seiten und unserem Twitter-Account ein Like, dann kriegt ihr nämlich immer mit, wenn die neuen Ausgaben unseres Podcasts kommen, die natürlich auch alle zu finden sind auf unserer Website, auf widerstand.at. Wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt, könnt ihr das dort kommentieren. Das machen immer mehr und mehr Menschen und darüber freuen wir uns. Verzeiht uns, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, bis wir darauf antworten. Wir müssen alle schlicht und einfach hackeln und sind nebenbei noch politisch aktiv. Das macht es manchmal nicht einfach, irgendwie auf alles schnell zu antworten. Wenn ihr Rückmeldungen habt zu unserem Podcast, wenn ihr Ideen habt für andere Themen, schreibt uns einfach kontakt@widerstand.at und wir hoffen, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört und verabschieden uns wie immer gemeinsam mit einem herzlichen Auf Widerstand!
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.